Es ist ein stinknormaler erster Sonntag im Monat. Drei Männer unterhalten sich über dies und Darts und jenes. Willkommen bei DartZone, dem Darts Talk, und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo liebe Darts-Freunde und willkommen zurück bei unserem Podcast DartZone im Monat April. Es geht um alles, was bisher in der Welt des Dartsports passiert ist, vor allem eben in letzter Zeit. Und ich begrüße bei mir den wunderbaren und wie wir im Laufe dieser Podcast-Folge noch diskutieren werden, Fake-Journalisten Lukas Schöpp.
Moin, moin.
Wie geht's? Moin.
Alles gut bei dir?
Ja, wunderbar.
Perfekt.
Der geschulte Zuhörer, dem mag bei unserer zweiten Folge bereits aufgefallen sein, dass hier einer fehlt. Für den müssen wir heute sozusagen noch mehr reden. Max ist leider verhindert, beziehungsweise gesundheitlich auch ein wenig angeschlagen. An der Stelle
gute Besserung,
mein Lieber. Genau, und wir hoffen, dass du dann das nächste Mal wieder dabei bist. Ich hoffe, ihr entschuldigt uns das Ganze und habt trotzdem auch an dieser Folge großen Spaß.
Jo.
So, Luca, wir hatten im letzten Podcast ja über die Form von Michael van Gerwen gesprochen, dass er irgendwie seit der WM einem unschlagbar vorkommt. Es gab ja auch diesen Mervyn King-Vorfall. Magst du nochmal kurz den Zuhörern erzählen, was da passiert ist?
Bei dem Vorfall oder bei dem Spiel jetzt, bei den UK Open?
Bei dem Vorfall davor. Also.
Ach so, ja. Es war wie folgt, dass Michael van Gerwen gegen King gespielt hat bei einem Players Championships Event. Und es hat so gewirkt, auch auf van Gerwen, dass Mervyn King eben sehr früh aufgegeben hat. Und ja, sein Wurf ist dann eben schneller geworden. Er hat sich kaum noch konzentriert, hat auch dementsprechend schlecht gespielt. Und dann hat ihm van Gerwen eben vorgeworfen, nach dem Spiel, er hätte nicht alles gegeben.
Du hattest ja auch, und dann kam eben. Entschuldigung, ja, du hattest, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, dass es dir auch so vorkam.
Er sagte danach, King, dass sein Wurf sich so entwickelt hätte in der letzten Zeit. Aber in den nächsten Spielen hat man gesehen, dass es eben nicht so ist. Und er kann es nicht abstreiten, weil wenn man sich das nochmal anguckt, das Video, kann man sehen, dass er wirklich auch im Kopf aufgegeben hat und auch sein Wurfstil komplett anders war. Also aber das eigentlich muss man auch sagen.
Ja, bitte. Ja, Entschuldigung.
Man muss ja auch sagen, dass es van Gerwen eigentlich gar nichts angeht. Also wenn sein Gegner meint, aufgeben zu müssen, soll er weiterspielen, gewinnen und die Hand geben am Ende und nicht noch beschweren, dass er nicht gut gespielt hätte.
Ich wollte auch gerade sagen, natürlich ist es im Sport wichtig und auch, wie soll ich sagen, ein ungeschriebenes Gesetz, wobei teilweise ja auch sogar auch ein geschriebenes, dass man natürlich alles geben sollte und nicht aufgeben soll.
Ja, es gibt eine Regel sogar bei der DRA.
Genau, trotzdem ist ja klar, dass bei einem mentalen Sport, der ja Darts auch ist, es natürlich unglaublich schwer ist, wenn du gegen Michael van Gerwen merkst, okay, du hast keine Chance, dass du dann immer noch an deinen Sieg glaubst und weiterkämpfst, ist natürlich auch nicht so einfach.
Vor allem, es war ja auch bei King auch körperlich, der hat ja Rückenschmerzen und alles. Ja. Vielleicht kam es auch daher, also ich würde ihm da nicht zu große Vorwürfe machen.
Genau. Also auf jeden Fall hatte ich gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass eben auch die Spieler nicht so richtig an einen Sieg gegen MVG gerade glauben. Und vielleicht auch die, oder deswegen vielleicht auch die Chancen, die ihnen van Gerwen gibt, eben auslassen, weil das war so mein Gefühl, dass MVG gar nicht so krass gut spielt. Und das Ganze hat sich dann auch so ein bisschen bestätigt, würde ich sagen, denn bei den UK Open traf dann direkt im ersten Spiel Mervyn King wieder auf MVG, beziehungsweise umgekehrt.
Ja.
Was ist da passiert genau?
Ja, nochmal ganz kurz ein Beispiel für deine Aussage gerade, dass Spieler nie gegen MVG gut spielen. Da gibt es ein sehr gutes Beispiel in der Premier League, wo Price gegen van Gerwen gespielt hat. Da also haben beide am Anfang.
Achso, okay, also nicht der aktuellste Spieltag sozusagen.
Nein, es war schon ein bisschen länger her, ja.
Genau. Also in der normalen Vorrunde.
Genau, ja. Und da haben beide am Anfang in den ersten 5 Legs, glaube ich, ein Average von 78 gespielt, also van Gerwen und Price. Und Price hatte davor auf der Pro Tour alles abgeräumt. Und auf einmal kommt van Gerwen und Price hat im Kopf so drin, das ist van Gerwen, und spielt auf einmal grottenschlecht. Ja. Und das ist eben so eine mentale Blockade bei Van Gerwen. Jetzt zu King. Der hat in der ersten Runde, also Runde 4 war das dann, also die erste Runde, wo die Gesetzten reinkamen.
Genau.
Ja, gegen Van Gerwen gespielt und auch sehr stark gespielt und auch gewonnen dann eben. Ich glaube, es war 10-6 oder so. Ja, und kann man so sagen, dass es eine Art Revanche war für die Aussagen von Van Gerwen. Und leider ist dann King in der nächsten Runde gegen die Nummer 2 der Welt gelost worden, nach der Nummer 1 der Welt, und ist dann eben gegen Cross rausgeflogen.
Ja. Trotzdem hatte das so ein bisschen dem, was wir davor schon gesagt hatten, recht gegeben, dass man eben Michael van Gerwen doch schlagen kann, wenn man an sich glaubt und wenn man die Chancen, die er einem eben schenkt, wenn man die eben dann auch annimmt.
Ja, aber man muss auch sagen,
macht Fehler aktuell. Also ich würde sagen, es ist nicht der beste Van Gerwen, den wir je gesehen haben.
Nein, auf keinen Fall. Aber man muss auch sagen, er hat jetzt in Hildesheim gegen Keegan Brown verloren mit einem 107er Average. Und es zeigt auch, dass sogar ein Keegan Brown, der erst zum ersten Mal in die Top 32 der Welt reingeflutscht ist, auch Van Gerwen besiegen kann und dass es auf einmal immer alles näher zusammenrückt. Also Top 32 sind, egal ob 1 oder 32, gar nicht so weit auseinander.
Dem habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Wo wir jetzt gerade schon mal bei Keegan Brown sind, was hältst du von dem? Ist das einer von dem man sagen oder von dem man erwarten könnte, dass der in der näheren Zukunft vielleicht eine ganz große Rolle spielt im Darts?
Ja, er ist ja noch sehr jung. Er galt ja früher in England vor 10 Jahren oder 5, 6, 7 Jahren als Megatalent. Hat nie so funktioniert bis jetzt, aber langsam fängt er an zu lernen, wie man gegen große Namen spielen kann. Beispiel Hildesheim gegen Van Gerwen. Jetzt Top 32 zum ersten Mal. Also ich kann mir vorstellen, dass da noch was Großes auf uns zukommt.
Ja. Jemand anderes, der zu den jungen, neuen aufstrebenden Spielern zählt, ist Nathan Aspinall. Und der hat dann die eben schon angesprochenen UK Open gewonnen. Danach lief es in der Premier League für ihn als Contender nicht so gut. Trotzdem, wie schätzt du diesen Sieg bei diesem Major-Turnier ein?
Ja, es war der erste Major-Sieg für Aspinall und
der damit genauso weiß, viele was der Major-Siege hat wie Peter Wright übrigens.
Genau, ja. Ne? Ja, auch die UK Open.
Ja, also stimmt.
Der erste Major ist immer eigentlich so ein Brustlöser für viele Spieler, für Wright jetzt eigentlich nicht, aber im Normalfall ist es eigentlich so und der ist noch so jung. Und jetzt schon in der Top 16 der Welt. Und seitdem hat er leider nicht mehr so geliefert, aber auf jeden Fall hat er jetzt fast einen richtigen Premier League Platz für nächstes Jahr sicher. Vielleicht auch noch ein bisschen World Series davor, jetzt, was auch bald kommt. Ja, und mal schauen, wie er sich da schlägt.
Ja. Jetzt haben wir MVG zwar abgefrühstückt gehabt übrigens, ich wollte trotzdem noch kurz darauf hinaus, dass wir jetzt ja vor kurzem dann eben wieder das Duell Price gegen MVG hatten in der Premier League.
Mhm.
Und MVG wieder Fehler gemacht hat und Price aber auch teilweise wirklich grandios gespielt hat, so wie wir es ja eigentlich auch in der letzten Zeit von ihm gewöhnt sind. Trotzdem hat er es am Ende nicht nach Hause fahren können, das Spiel ist 7-7 ausgegangen. Allerdings wollte ich das trotzdem nochmal anführen.
Es gab ja jetzt zwei Spiele zwischen Van Gerwen und Price. Einmal auf der European Tour, einmal in der Premier League. Und Price hatte jeweils 2 Matchstarts. Und er konnte es nicht über die Ziellinie bringen. Ja, das heißt, dass er jetzt, ich glaube, 18 Mal am Stück gegen Van Gerwen verloren hat.
Ja, er hat eine zu Nuller.
Genau,
Statistik.
Ja.
Also Price hat noch kein einziges Mal gegen Van Gerwen gewinnen können.
Mm-mm.
Da müsste dann der Knoten auch mal platzen, weil sonst glaubt man ja auch gar nicht mehr daran. Also dass er diese Matchstarts liegen lässt, spricht er ja sinnbildlich dafür, dass er irgendwie Match halt nicht zumachen kann. Ja. Aber das ist natürlich auch was Michael van Gerwen irgendwie auszeichnet. Andererseits kommt mir da sofort das WM-Halbfinale von Van Gerwen und Rob Cross in den Sinn, wo man ja andersrum das Gefühl hatte. Also Spieler haben immer wieder diese Aura um sich, habe ich das Gefühl, wo sie irgendwie unschlagbar sind im vergangenen Jahr, also Ende des vergangenen Jahres, James Wade und MVG natürlich sowieso. Gut, egal, lass uns das Thema zumachen. Ich denke, dazu ist alles gesagt. Zu Nathan Aspinall auch, ein ganz krasser, toller Spieler, von dem wir mit Sicherheit noch eine ganze Menge sehen werden.
Ich denke auch, ja.
Es war ja auch Premier League in Berlin im vergangenen Monat. Max Hopp war am Start. Er hatte sozusagen als Local Hero Gary Anderson ersetzen dürfen und ist gegen Van Barneveld ganz schön unter die Räder gekommen. Obwohl man ihm ja das zuvor eigentlich einiges zugetraut hat, zumal man auch Van Barneveld so ein bisschen als das leichteste Los der regulär teilnehmenden Spieler betrachtet hat. Max und ich, wir waren ja vor Ort und dazu wird auch noch ein Video rauskommen, bei dem wir uns näher damit befassen und so auf die Stimmung eingehen und alles. Luca, du hast es wahrscheinlich vom Fernseher aus betrachtet oder von zu Hause aus vor dem Fernseher betrachtet.
Nee, nicht zu Hause, ich war in Leverkusen bei der ersten European Tour. Wir haben es im Hotel geschaut, aber ich habe es natürlich geschaut und man muss sagen, trotz der schwachen Leistung muss man mal den Hut ziehen vor Hopp, weil ich habe so viele Kommentare gelesen bei Game On gerade, dass es peinlich war von Hopp und alles. Aber stellt euch mal vor, ihr steht am Walk-On, da sind 12.000 Deutsche, die dir zujubeln und genau da musst du abliefern. Das ist der Sport, der ist Profi, aber 12.000 Deutsche, die hinter dir stehen, das ist schon ein mega heftiger Druck.
Ich würde fast auf 20.000 gehen, ehrlich gesagt. Es war ein bisschen es war ein bisschen weniger als letztes Jahr, soweit ich weiß. Allerdings auch nur die Oberränge waren nicht voll besetzt. Es waren 20.000 ungefähr da, ja.
Oha. Wär fast ein Weltrekord gewesen, oder? Weil der Weltrekord ist ja bei 22 auf Schalke, ne?
Nee, letztes Jahr Mercedes-Benz Arena, Premier League. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie
viel. Aber auf Schalke waren es auf jeden Fall mehr.
Ehrlich gesagt bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich habe im Voraus zu dieser Premier League eben gehört, dass es im letzten Jahr der Weltrekord war. Es könnte sein, dass
Schalke war danach, ja.
Ja gut, dann könnte es sein, dass eben da der Weltrekord erneut gebrochen wurde.
Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja. Es war einfach zu viel Druck auf Hopp. Und jetzt zu sagen, er ist nicht reif genug, was ja auch Van Gerwen gesagt hat, wegen einem Spiel, finde ich ein bisschen überzogen.
Ja, zumal man auch überlegen muss, auch andere Spieler haben in der Premier League schon 7-1 verloren.
Hat
er überhaupt 7-1 verloren? Ja. Ich bin gerade ein bisschen...
Nee, ich glaube 7-3 oder so, oder?
Ich guck mal ganz kurz nach.
Also ich glaube, es war 7-3.
Ja, er lag so lange mit einem Leck zurück irgendwie und man hatte das Gefühl, dass hier gar nichts geht und dann so diese Stelle sollte...
Ja, während du nachschaust, kann ich ja mal erklären kurz mit den Contendern, wie die so performt haben.
Ja, bitte.
Es war so, hätte man die Contender in diese Tabelle jetzt eingeordnet, quasi alle deren gesammelten Punkte, wären sie mit 10 Teilnehmern Neunter geworden, vor Barney noch. Und das heißt, sie wären quasi nach der Judgment Night ausgeschieden. Ist zwar ein Argument gegen die Contender, aber trotzdem hat ja fast jeder Contender, außer vielleicht Espinel und Hopp, echt ein krasses Spiel abgeliefert. Ja. Und deswegen würde ich sagen, dass es am Ende eine gute Idee war.
Ich denke auch, und wie du es gerade eben schon gesagt hast, es war trotzdem eine tolle Stimmung in der Mercedes-Benz Arena.
Was man auch sagen muss, mir haben viele gesagt, dass es in der Arena sehr laut war, aber im TV die letzten beiden Jahre kam es gar nicht so rüber, muss ich ehrlich sagen.
Das war nämlich das, worauf ich eigentlich raus wollte. Wie hast du denn die Stimmung empfunden? Weil ich fand es auch sehr, sehr laut. Uns hat aber auch gehört, dass Berlin gar nicht so empfunden worden ist.
Nee, überhaupt nicht. Also wenn man jetzt im TV vergleicht, Rotterdam mit Berlin, war Berlin schon ein Friedhof, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, ob das mit dem Mikrofon so war oder ob es wirklich so leise war. Ich habe keine Ahnung, ich war ja nicht da. Aber auf jeden Fall war Rotterdam und gerade auch Aberdeen schon eine Nummer höher.
Also ich möchte an der Stelle sagen, ich kann jedem nur empfehlen, die Premier League wird bestimmt nächstes Jahr auch wieder in Berlin Einzug halten und da mal hinzugehen, denn die Stimmung war wirklich bombastisch. Also richtig, richtig gut. Alle waren top drauf. Man hatte echt eine coole Atmosphäre, hat mit ganz vielen Leuten sich ausgetauscht. Und hatte wirklich großen Spaß. Also ich, wie gesagt, kann das auch gar nicht unterstreichen. Die Stimmung war echt aufgeheizt.
Okay.
Ich weiß auch nicht, ob es Stadien in anderen Ländern dieser Welt gibt, Stadien, in denen Darts-Veranstaltungen stattfinden, bei denen Laola-Wellen durchs Publikum gehen. Irgendwie auch was.
Das hat man gar nicht gesehen im Fernsehen. Ja, entweder ich war blind, aber
nee, kann gut sein.
Ich glaube, wurde gar nicht gezeigt, ja.
Das war letztes Jahr, gab es auch schon Laola-Wellen, was ja irgendwie so ein bisschen ein Relikt von der WM 2006 ist, also Fußball-WM.
Ja.
Was irgendwie im positivsten Sinne typisch deutsch ist, aber deswegen auch totalen Spaß gemacht hat. Also sowas zum Beispiel.
Ja, das glaube ich, aber auf Twitter und so auf England, da hieß es, Deutschland war keine gute Stimmung, ist ungewohnt für Deutschland. Also irgendwie komisch. Also vielleicht war das nur in den Pausen, was ihr gemacht habt, keine Ahnung.
Also ich kann es nicht unterstreichen. Ich finde es gut, aber wie gesagt, vielleicht kam es auch in den Fernsehbildern anders rüber. Vielleicht waren wir auch gar nicht so laut, aber trotzdem, es war jeder gut drauf.
Das
hat auf jeden Fall abgefeiert. Zu Max Hopp und seiner Leistung, er hat einen 88,4er Average gespielt. Ja. Barney hat einen 90er gespielt. Ich muss sagen, Barney kam stärker rüber. Also er hatte ein gutes Timing in dem Spiel. Trotzdem ist es natürlich allein von den Werten und ich glaube Max Hopp, Hopps Doppelquote war auch ungewohnt schwach, weil da hat er ja auch im letzten Jahr dann teilweise sehr gut performt und hat eben so dann viele Punkte geholt, sage ich jetzt mal. Also er hat einiges liegen lassen. Von den Statistiken her sieht es nicht gut aus.
Ja. Nee, aber es ist aber wirklich nur ein Spiel, also man sollte es nicht.
Und es passiert, und es ist ja seine allererste Erfahrung gewesen auf so einer, also genau, auf der Premier League-Bühne, sage ich mal. Das ist, glaube ich, schon was Ungewohntes für so einen Spieler, der
ja gerade in Berlin ist. Ja.
Also ich finde auch, man darf es nicht zu hoch hängen. Es war ein tolles Event. Und ja, Max Hopp wird schon noch zeigen, dass er in den Top 32 gut aufgehoben ist.
Ja, denke ich auch.
Du hattest schon ein bisschen angedeutet, dass ihr mit Game On euch auch mit der ich bin gerade ein bisschen am Stottern, merkst du es? Ihr habt euch ja viel mit der European Tour befasst.
Ja.
Magst du uns ein bisschen da erzählen, was im letzten Monat so alles passiert ist?
Ja, wir hatten bisher zwei Events, einmal in Leverkusen und einmal in Hildesheim. Das erste Turnier konnte MVG gewinnen. Und das zweite, Daryl Gurney. Im ersten Turnier in Leverkusen war Barney dabei. Hat zum ersten Mal seit 2 Jahren, glaube ich, wieder European Tour gespielt.
Was ist denn
European Tour
eigentlich so richtig? Also was können wir uns darunter vorstellen?
Was die European Tour ist?
Genau. Also magst du uns das kurz
noch
erklären?
Ja, es gibt 13 Events pro Jahr. In Deutschland, Österreich, Holland, Tschechien und Gibraltar. Dort sind die Top 16 der Pro Tour Order of Merit gesetzt. Da ist die 1 derzeit MVG und die 2, die 16 James Wilson. Und der Rest der Qualifikanten gehen hervor durch UK Qualifier, European Qualifier, West and South Qualifier und eben Host Nation Qualifier, wo sich eben die Deutschen qualifizieren können.
Beziehungsweise die Lokal-Matadoren sozusagen des jeweiligen Landes
dann stattfindet. Genau, ja.
Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen gehabt. Also
ja, genau. Barney hat sein European Tour Debüt seit 2 Jahren gegeben. Es war direkt eine Nacht nach Berlin. Da hat er gegen Steve Beaton gespielt und hat dann eben 6-3 verloren. Und das war eben ein sehr wichtiges Spiel, wichtiger als jedes Premier League Spiel, also rein von der aus der Karrieresicht her, weil es eben Ranking-Punkte gibt. Das heißt, wenn du in der European Tour, jeder einzelne Sieg in der European Tour ist mehr wert als ein Sieg in der Premier League, weil man eben dadurch in den Rankings weiter voranschreiten kann.
Was ja für Barney wichtig ist, um sich eben für die WM zu qualifizieren.
Genau, ja. Und da hat Barney eben verloren gegen Steve Beaton. Ja, und das hat ihn eben schon sehr zurückgeworfen. Das hat man auch gesehen dann, als er wieder Premier League gespielt hat. Genau, zu Barney das. Und eben MVG hat gewonnen in Leverkusen. Und es war eben eine der besten Turniere, bestätigen viele auch Kommentatoren, eine der besten European Tour Turniere aller Zeiten. Vor allem auch wegen der letzten Session, weil da gab es im Finale ein richtig Mega-Finale zwischen Cross und Van Gerwen, was Van Gerwen eben ganz knapp gewinnen konnte. Und es war eben ein sehr, sehr tolles Turnier.
Ja. Auf den Sieg von Gurney in Hildesheim war es, nicht wahr?
Genau, ja.
Kommen wir gleich nochmal, glaube ich, näher zu sprechen. Auf jeden Fall, das ist eben der zweite Sieger. In Hildesheim haben wir zusätzlich auch noch einen neuen Darter von James Wade sehen dürfen.
Stimmt, und Leverkusen ja auch von Van Gerwen.
Ah ja, stimmt. Also wir sehen, Deutschland ist ein gutes Pflaster für neuen Darter.
Ich glaube, aber erst seit kurzem, es gab ja den Fluch von Rob Smith, wo es 5 Jahre keinen neuen Darter gab auf der European Tour.
Der scheint gebrochen zu sein. Zum Glück.
Genau, ja.
Dementsprechend können wir, glaube ich, auch den Zuhörern empfehlen, mal bei der European Tour vorbeizugucken.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, weil das sind auch echt ziemlich geniale Events.
Ja.
Ja, Luca, zum nächsten Thema. Ich hatte dich angekündigt als einen Fake-Journalisten. Und das, weil euch, ich würde sagen, schon ein sehr großer Name der Dart-Szene. Und zwar Keegan Taylor. Wie du weißt, Ex-Weltmeister, Fake-Journalisten bezeichnet hat. Magst du uns kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Also Mitte, Ende Februar haben wir einen Artikel veröffentlicht, dass Adrian Lewis das Keith Taylor Management verlassen hat. Daraufhin kam nach 3, 4, 5 Wochen ein Tweet von Keith Taylor, dass es Falschmeldungen gab über seinen Vertrag mit Adrian Lewis, insbesondere von Game On. Also er hat unseren Namen in dem Tweet als einzigen Namen genannt und hat gesagt, dass wir eben Falschmeldungen veröffentlicht haben.
Soll ich kurz vorlesen, was Keith Taylor
lese gerne vor.
Ja. Statement, having seen numerous tweets filled by fake journalism, in particular by Game On Darts, I would like to point out Adrian Lewis is still under contract to Keith Taylor Sports Management Limited.
Genau. Er hat eben gesagt, dass Lewis immer noch bei ihm unter Vertrag sei. Daraufhin kam ein Tweet von Adrian Lewis am Tag darauf. Da hat er geschrieben eben Klarstellung zu einem Tweet von Keith Taylor. Er ist gar nicht mehr unter Vertrag. Vielleicht hast du den Tweet auch noch parat gerade?
Contrary to a tweet yesterday from Keith Taylor, I'm no longer under contract to Keith Taylor Sports Management, Limited. Our contract was terminated with effect from 22th February 2019 and Mr. Taylor is well aware of the fact.
Genau. Darauf können wir schließen.
Kurz danach hat er noch geschrieben, dass bitte Anfragen oder sonstiges, was an ihn gerichtet wird, bitte nicht an Keith Taylor eben übergeben werden solle.
Genau, ja. Und aus diesem Tweet von Adrian Lewis kann man ganz eindeutig schließen, dass Keith Taylor ganz genau wusste, dass er unseren Namen beschmutzt und gelogen hat, indem er sagte, wir verbreiten Falschmeldungen, obwohl es gar nicht falsch war.
Ja. Ihr hattet ja direkt reagiert dann auf den Tweet von Keith Taylor auch.
Genau,
wir haben, ja schon gesagt.
Wir haben das besprochen im Team dann und haben dann gesagt, dass wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen werden, um zu gucken, wie wir reagieren, ob er sich vielleicht entschuldigt, was dann am Ende nicht der Fall war. Und ob wir eben Schritte einleiten wollen, die ein bisschen über das Posten von Statements hinausgeht. Also eben Anwalt vielleicht. Also rechtliche Schritte, Das haben wir dann am Ende gelassen. Erstens, weil wir natürlich sehr viel kleiner sind als Keith Deller. Und zweitens auch, weil wir nicht 100% wissen, was da eigentlich genau vorging zwischen Lewis und Deller. Und deswegen haben wir es dann am Ende dabei belassen. Aber viele haben auch gesagt, es wäre peinlich gewesen, Schritte einzuleiten. Anwalt zum Beispiel. Aber das finde ich eben nicht, weil Keith Deller, es gibt ja Rufmord und es war ganz eindeutig Rufmord oder üble Nachrede. Und das wäre auf jeden Fall eine Straftat gewesen, die man hätte anzeigen können. Aber so weit wollen wir gar nicht gehen und haben gesagt, komm, wir lassen ihn in Ruhe. Und dann ist das Thema auch fertig.
Also ich finde es einfach prinzipiell eine sehr, sehr seltsame Nummer von Keith Deller, und zwar von vorne
bis hinten. Sowieso.
Ja. Zum einen, da eben ihm ja bewusst ist, dass sein Vertrag mit Adrian Lewis eben nicht mehr Bestand hatte. Ja. Zum anderen, und diesen Tweet könnt ihr auch nach wie vor sehen bei Keith Deller auf der Twitter-Seite, hatte er sich ja, nachdem ihr dann klargestellt hattet, weil ihr davon ausging, dass es eine Falschmeldung gewesen sei. Also ihr hattet dann ja klargestellt, dass die beiden anscheinend doch noch einen Vertrag miteinander hätten, weil er das ja schließlich auch so gesagt hat. Und daraufhin hat er eben getwittert, thank you for your quick response in addressing the issue.
Genau, ja.
Und
diesen, ja, weil so
ja.
Ja, weil sofort, nachdem er getwittert hat, dass unsere Meldung falsch war, haben wir natürlich gedacht, okay, die war wirklich falsch und wir haben einen riesen Fehler gemacht und haben dann sofort Deller angeschrieben und gesagt, tut uns leid, wir haben den Artikel gelöscht wieder, haben es auch veröffentlicht und dann kam eben dieser Tweet von Deller, danke für eure schnelle Antworten.
Am sowas. 18. März und das finde ich dann verrückt, also wenn also irgendwie es ist so ja, völlig daneben halt, ehrlich gesagt. Also ich kann gar nicht so richtig nachvollziehen, was da bei ihm im Kopf vorgegangen sein muss.
Man muss auch sagen, es ist für Keith Deller, wenn man jetzt die Geschichte ohne Namen erzählt, könnte man schon denken, dass es Keith Deller und Adrian Lewis war. Vor allem, weil Keith Deller schon einige so Geschichten hatte. Zum Beispiel hat er früher, wo er am Anfang mit Adrian Lewis war, Fans Artikel versprochen, unterschrieben, Merchandise und sowas bei Gewinnspielen, die dann nie ankamen zum Beispiel. Das heißt, Keith Deller ist noch kein unbeschriebenes Blatt in dem Sinne.
Also sehr fragwürdig das Ganze, wenn man auch mal auf die Webseite geht von Keith Deller, also beziehungsweise von dessen Sportsmanagement, dann sieht man auch immer noch, also erstmal, dass es eine relativ fragwürdige Webseite ist für also für sag ich mal, wirklich ein professionelles Business. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Das muss ja auch nichts heißen, denn er ist schließlich ein Experte in der Dart-Szene und dass er da theoretisch ein guter Mensch sein könnte, davon ist ja prinzipiell erstmal auszugehen. Auf jeden Fall sieht man immer noch auf der Startseite Bilder von ihm und Adrian Lewis. Es scheint alles so, als sei Adrian Lewis nach wie vor Teil
aber dieses Managements. Das stimmt ja auf keinen Fall und es wirkt auf jeden Fall so, dass vielleicht der das gar nicht wahrhaben will, dass Lewis nicht mehr bei ihm ist irgendwie, weil
ich habe auch jetzt nochmal überflogen die ganzen Tweets von ihm. Ich bin da bei Twitter nicht ganz so versiert oder nicht ganz so oft unterwegs. Er nimmt auch kein einziges Mal irgendwie noch da Bezug zu.
Nö, der hat sich gar nicht mehr geäußert danach. Finde ich ein bisschen
seltsam,
so
oder?
Kindisch eigentlich. Ja. Nicht, man kann ja wenigstens schreiben, okay, ich habe gedacht, der Vertrag läuft erst Ende des Jahres aus oder keine Ahnung. Und es tut mir leid, dass ich euch beschuldigt habe, aber es kam gar nichts mehr danach. Und das finde ich ein bisschen kindisch, aber na gut.
Also auf jeden Fall ist es da natürlich eine gewagte These, sowas wie Fake-Journalist
euch irgendwie gerade in der heutigen Zeit.
Wenn man selber eben eigentlich sehr fragwürdige Dinge hier gerade fabriziert irgendwie.
Ja, absolut.
Wie auch immer, wir wollen auch nicht vergessen, dass es da natürlich möglicherweise auch zwei Seiten gibt, wie du es ja auch schon
gesagt hast. Ja, deswegen haben wir nichts mehr gemacht danach.
Genau, wer weiß, was da mit Adrian Lewis passiert ist. Wer weiß, wie die beiden jetzt auseinandergegangen sind oder ob vielleicht auch die beiden einen großen Streit hatten und vielleicht deswegen auch dieser Vertrag oder diese Zusammenarbeit nur auf Eis liegt und vielleicht Keith Deller auch hofft, dass das Ganze vielleicht wieder zustande kommt. Wer weiß, darüber können wir jetzt nur spekulieren. Ich habe echt eine Kloch in der Zunge. Darüber können wir nur spekulieren.
Ja.
Es heißt spekulieren, dieses Wort.
Genau.
Also, das Thema ist abgehakt. Schade, dass von Keith Deller da nichts mehr kam.
Ja.
Das hätte nämlich auch gegen Größe gezeigt.
Aber was man auch sagen muss, ist, dass der Vorfall uns gerade auf Twitter schon weitergebracht hat. Also, da muss man auch nicht lügen und sagen, dass wir dadurch 400, 500 Follower bekommen haben. Was natürlich auch nicht schlecht ist.
Ja, das ist fair von dir, dass du das ansprichst. Das hätte man jetzt verschweigen können.
Hätte man machen können, ja.
Dass du da auch sagst, dass das natürlich im Endeffekt das Ganze für euch trotzdem Erfolg war. Oder gerade deswegen vielleicht auch ein Erfolg gewesen ist.
Ja.
Gut, Luca, ich wollte mit dir besprechen, wer für dich eigentlich aktuell die besten Spieler sind, die es auf diesem Planeten gibt. Heißen, nicht die besten Spieler in Bezug auf die Order of Merit, also auf die Geld-Weltrangliste, sondern die aktuell praktisch die beste Form haben, die du am stärksten einschätzt. Kannst du jetzt hier spontan aus dem Kopf raus eine kleine Top-5-Liste aufstellen?
Also die 1 ist eigentlich ganz schwierig, weil Van Gerwen spielt viele Turniere nicht. Natürlich wissen wir alle, dass er der Beste der Welt ist, aber von der Form jetzt her würde ich sagen, dass die 1 gerade Daryl Gurney ist. Der hat gerade ein European Tour Event gewonnen, wie gesagt, bereits. Hat Van Gerwen geschlagen in der Premier League. Und den könnte man jetzt ganz aktuell auf 1 setzen. Vielleicht doch ein bisschen weiter gesehen. Rob Cross, der hat noch nichts gewonnen, aber war im UK Open im Finale, im European Tour im Finale. Also eigentlich würde ich auf 1 Rob Cross setzen, auf 2 Daryl Gurney.
Du musst, auf gar 3. Nicht, du musst gar nicht unbedingt eine Reihenfolge festlegen.
Ach so, gut.
Kannst du gerne machen, mach gerne weiter, aber ich meine, also musst du nicht unbedingt eine Reihenfolge.
Okay, ja. In dem Kreis der Top 5 würde ich noch sehen James Wade, der auch so gut wie noch nie spielt. Hat auch noch nichts gewonnen, aber das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Und dann die letzten beiden in den Top 5 ist relativ schwierig. Man könnte Dave Chisnell sagen, der 2 Turniere gewonnen hat. Man könnte Glenn Durren sagen, der auch ein Turnier gewonnen hat. Man könnte auch Adrian Lewis sagen, der jetzt in der European Tour im Halbfinale war und auch ein Turnier gewonnen hat. Also das ist relativ schwer.
Du hast MVG auch jetzt noch nicht mit aufgezählt.
Habe ich nicht?
Nee, du hattest nur gesagt, dass er der Beste der Welt
Ach so, ja.
Das ist natürlich klar, aber hat es jetzt noch nicht mit in dieser
Reihenfolge. Natürlich auch in den Top 5 derzeit.
Ja.
Und dann ist eben offen. Ja, es war eine schwere Entscheidung. Ja.
Also du meinst dann praktisch, diese 3 streiten sich dann so ein bisschen um den Einzug in diese Top 5-Liste.
Ja, ich würde schon meinen, außer ich habe erst jemanden total vergessen. Na, habe ich. Gavin Price natürlich.
So. Das wäre jetzt der gewesen, den ich jetzt hätte in dieser Top-5-Liste noch aufführen können.
Ja.
Also ich hatte jetzt gehofft, dass sich unsere Listen eventuell auch ein bisschen unterscheiden. Aber es ist nicht der Fall.
Ja. Ist eigentlich auch sehr eindeutig, wer eigentlich gerade gut spielt, deswegen.
So ist es. So ist es. Und es fallen halt Leute eindeutig aus der Liste raus, die halt in den letzten Jahren noch eine Rolle gespielt haben. Und Gary Anderson natürlich, weil wir wenig von ihm sehen, weil er in der Premier League gar nicht vertreten ist.
Ja.
Und auch sonst jetzt nicht mit extrem guten Leistungen geglänzt hat.
Das stimmt, ja.
Und auch Peter Wright kann leider, muss ich ja sagen, weil ich wirklich Peter Wright-Fan bin, aber kann aktuell nicht überzeugen.
Nee.
Und ist ja jetzt auch aus der Top 3 rausgefallen.
Top 4 geflogen sogar.
Top 4 sogar.
Er ist die 5 der Welt jetzt durch den Sieg von Daryl Gurney, der jetzt auf 3 gestiegen ist. Und Gary Anderson bleibt nach wie vor die 4, obwohl er gar nicht spielt.
Das ist ja... Bist du dir sicher?
Ja, ich habe die gerade vor mir liegen, die Order of
Merit. Ach so, Okay, ich hatte nämlich, okay, dann ist wahrscheinlich irgendein Erfolg von Peter Wright logischerweise rausgeflogen. Weswegen dann.
Ja, er hat ja war ja im Leverkusen im Finale, das zum Beispiel. Ah, ne, das war vor 2 Jahren, genau, hat er sogar gewonnen, Leverkusen.
Ja,
oder im Finale war er auf jeden Fall und ist dann rausgeflogen, aber warum er rausgeflogen ist aus den Top 4 ist jetzt wegen Daryl Gurney, weil der jetzt eben auf 3 gerutscht ist.
Genau, durch seinen Erfolg eben in Hildesheim.
Ja. Ja.
Wer ist für dich der Spieler des Monats? Ist das auch Gurney?
Ja, ich würde schon sagen Gurney, obwohl er jetzt, gut, es war April in Belfast, aber da hat er eigentlich schon enttäuscht, aber die Leistungen davor waren schon echt stark, vor allem in Hildesheim. Es gibt eigentlich viele Geschichten, man könnte weitere Namen sagen, die Spieler des Monats sein könnten. Zum Beispiel Lewis, der wirklich sehr stark spielt.
Ist eigentlich auch wieder auf dem Weg, in diesen erweiterten Top-Kreis sich zu begeben, oder?
Ja, wenn man jetzt gerade sieht, auf 15 der Welt steht Lewis gerade und es ist eigentlich überhaupt nicht da, wo er hingehört. Er hat jetzt im letzten Players Championship Event 8 war das, im Halbfinale gegen Johnny Clayton gespielt, hat dann 110er Average gespielt, 7-1 gewonnen, dann gegen Barney im Finale gewonnen und auf der European Tour in Hildesheim auch 110er Average gegen Joe Cullen in Runde 3 und dann noch Peter Wright geschlagen im Viertelfinale. Also Lewis hatte jetzt 2 Jahre, wie eigentlich jeder Sportler mal, eine ganz schlechte Phase, auch wegen einer OP und alles, und der ist auf jeden Fall auf dem Weg zurück.
Ja, finde ich insgesamt interessant, dass ein Lewis, ein Wade Namen sind, die wir vor einigen Jahren schon fast abgeschrieben hatten. Also mit wir meine ich jetzt so die Zuschauer prinzipiell.
Das stimmt, und, ja. Vor allem James Wade, der jetzt ja schon letztes Jahr 2 Major gewonnen hat.
Genau, aber trotzdem beide kämpfen auch und sind eben nicht so zurückgefallen, wie es vielleicht auch einige erwartet hätten. Wie ich auch gelesen habe in vielen Kommentaren, dass von den beiden nichts mehr zu erwarten sei und so. Klar, James Wade ist aktuell natürlich eine ganz andere Nummer noch als Lewis. Oder noch eine Nummer höher, sag ich mal, anzusiedeln.
Ja. Ja. Es wird auch sehr schwer werden für die PDC, 8 oder 4 Namen rauszupicken für die World Series, die bald kommen.
Stimmt.
Also da hat man Espinel. Genau, Umfrage gemacht.
Genau, wer kam da raus bei euch bei der Umfrage?
Ja, also Barney wurde noch viel genannt, Lewis wurde genannt.
Das finde ich interessant. Denkst du, dass Barney da echt eine Chance hat?
Also nach unseren Informationen ist er auf jeden Fall bei 3 Events dabei.
Okay.
Der Hauptgrund dafür ist natürlich, dass er bei den World Series Finals in Amsterdam im November dabei ist. Okay. Aber er ist auf jeden Fall in 3 Events dabei. Ich weiß nicht genau wo, aber auf jeden Fall in 3 Events.
Okay.
Entschuldigung, wer dann ist noch? Dann wurde noch Adrian Lewis genannt, Nathan Aspinall und Gerwin Price.
Okay. Ja, ja. Klingt vertretbar bei Aspinall durch seinen Sieg.
Genau. Natürlich bei Newcastle. Das ist eigentlich
der für mich
schon fest, dass er da mitspielt.
Okay. Wäre für mich deswegen auch einer der Kandidaten, also persönlich für mich als Spieler des Monats, einfach weil es total überraschend kam. Wobei er dann eben über den gesamten Monat irgendwie zu schwach war, weswegen dann am Ende irgendwie doch Gurney wahrscheinlich oben steht.
Ja.
Wer war denn deine Enttäuschung des Monats?
Also ich habe eigentlich so 2 Namen auf dem Zettel. Zum einen ist das Simon Whitlock, der wirklich sehr schwach spielt. Als Grund könnte man dafür sehen, vielleicht wegen der Premier League, dass er da ein bisschen links liegen gelassen wurde von der PDC. Er war ja die Nummer 10 der Welt. Es war ja so, dass Nummer 1 bis 9 der Welt ausgewählt wurden für die Premier League und eben Nummer 28 Barney und die 10 wurde ausgelassen, Simon Whitlock. Dass er deshalb vielleicht ein bisschen angefressen ist. Aber er spielt auf jeden Fall sehr schwach. Er hat noch kein Viertelfinale erreichen können dieses Jahr auf der Pro Tour. Mhm. Und es wird bald, wenn es so weitergeht, nach unten gehen. Bergab.
Ja. Wer ist der zweite Name?
Der zweite Name ist Michael Smith, der nach dem WM-Finale eigentlich nicht mehr richtig Fuß fassen konnte. Gerade in der Premier League ist er jetzt letzter, glaube ich. Und da hat man eigentlich mehr erwartet. Vielleicht war das auch wegen dem WM-Finale, wo er verloren hat. Aber er ist gerade einfach nicht in Form.
Man hat das Gefühl, er kommt nicht so ins Rollen. Also bei Michael Smith habe ich immer das Gefühl, wenn der gut drauf ist, also wenn er eben ins Rollen kommt, sage ich jetzt mal, dann
ja.
Scoret er seine Gegner in den Boden, fegt über sie hinweg. Ja. Und das gelingt ihm gerade, finde ich, viel zu selten und immer nur in viel zu kurzen Momenten.
Das stimmt. Der hatte ja auch
gewohnt.
Ja, er hatte ja auch eine Verletzung am Bein, hatte dann eine kleine OP. Vielleicht liegt es daran, aber auf jeden Fall spielt er derzeit nicht grottenschlecht, aber auch nicht überragend, wie man es eigentlich von ihm jetzt gerade im letzten Jahr gewohnt war.
Ja. Gut, dann nenne ich jetzt mal meine Enttäuschung des Monats. Und die ist keine sportliche Enttäuschung, sage ich mal, denn der Monat lief für ihn wahrscheinlich sogar relativ in Ordnung. Aber aus persönlichen Gründen, sage ich jetzt mal, ist meine Enttäuschung des Monats Raymond van Barneveld. Und ich glaube, dass dieses Thema jetzt auch so dieses Hauptthema dieses Podcast sein wird. Bestimmt auch im Titel zu finden, den wir noch nicht festgelegt haben.
Nee.
Bei Raymond van Barneveld lief es sportlich. Du hattest es teilweise, hattest du es schon angeschnitten, wie der Monat von ihm aus sportlicher Sicht lief?
Ja, wir hatten ja Hopp und Lewis, da war ja im Finale gegen Lewis und einmal gegen Hopp in der Premier League, aber sonst eigentlich noch nicht.
Dann gib uns doch nochmal einen kleinen Einblick, wie es sportlich so lief.
Ja, also er hat im Finale erreicht, bei Players Championship 8, hat ein super Turnier gespielt, hatte auch Glück gegen Soran Lerchbacher, hat da glaube ich so 12 Matchstarts überlebt in Runde 2 und ist dann danach ins Finale eingezogen. Das war eigentlich so eine kleine Sternstunde von ihm. Ansonsten lief es eigentlich nicht so gut. Premier League hat er nur ein Spiel gewinnen können gegen Hopp und ist dann in Rotterdam mit 2x7:1 gegen Gurney und Van Gerwen rausgeflogen. Und European Tour war auch nix. Da hat er auch in der ersten Runde gegen Steve Beaton verloren.
Okay. Dann kommen wir jetzt mal zu den anderen Dingen, die in dem Monat rund um Raymond van Barneveld passiert sind. Denn es ist wirklich, man kann schon fast von einem Gate sprechen irgendwie.
Mhm.
Anfang des Monats wurde berichtet, hattet ihr auch berichtet, dass Raymond van Barneveld und seine Frau Sylvia, ich hatte sie fälschlicherweise in einem Video Sylvie genannt.
Oh.
da war ich irgendwie bei den Van der Vaarts.
Ja, ich glaube auch.
Dass die beiden sich scheiden lassen werden oder wohl scheiden lassen werden. Das Ganze wurde dann am 13. März durch Bilder bestärkt, die an die Öffentlichkeit gedrungen sind, wo Raymond van Barneveld eine deutlich jüngere Frau in einer Hotellobby küsst.
Ja.
Der Titel war, dass es sich um eine blonde Frau handelt, die halb so alt sei wie er. Das würde ich jetzt persönlich nicht sagen. Allerdings war sie schon deutlich jünger.
Ja.
Da weiß man heute gar nicht so viel mehr, glaube ich, wer die Person überhaupt war.
Nee.
Ich habe auch Stimmen gehört, die gesagt haben, dass es womöglich von den Medien eine eingeschleuste Person gewesen ist. Also nicht die neue Lebensgefährtin von Raymond van Barneveld. Allerdings, wie gesagt, auch das ist einfach nur Spekulation.
Ja.
Wie hast du das empfunden, dieses ganze, die ganze Geschichte um seine Frau, um ihn? Also die
ja, eigentlich gar nicht
bis ins letzte Jahr zurück, wenn man so will, mit dem Einbruch.
Ja, mit dem Einbruch, genau. Ja, also ich muss sagen, dass hier, also ich persönlich und auch bei Game On, ist eigentlich uns egal, wie es bei Leuten privat aussieht. Uns geht es einfach nur um Sportliche, weil natürlich hat das private Einfluss auf das Sportliche, aber ich finde, dass man doch gerade auch bei Dartspielern, wo das Spiel im Kopf abgeht, die doch mit so vielleicht Spekulation, vielleicht war es so, vielleicht so, einfach in Ruhe lassen sollte, damit sie sich auf ihr Spiel konzentrieren können und eben für uns Entertainment liefern können. Und deswegen ist mir eigentlich relativ egal, wer da jetzt mit wem und warum geschieden und das ist dann, ja.
Also ich finde auch, dass es völlig irrelevant ist, ob die Dame, die auf diesen Fotos eben die neue Lebensgefährtin ist oder wie alt sie ist. Sie ist auf jeden Fall volljährig. Das ist relativ wichtig. Allerdings hat es natürlich unterstrichen, dass die beiden sich scheiden lassen werden, wohl.
Ja.
Und ich finde...
Was dann auch vielleicht, ja.
Ja, ich finde, dass es bei Raymond von Barneveld schon ein bisschen ins Gewicht fällt. Warum ich das so empfinde, werde ich gleich nochmal näher ausführen. Ich wollte allerdings nur kurz darauf hinaus, dass er eben letztes Jahr, ich hatte es ja gerade eben schon mal angeschnitten, bei den von Barnefelds eben eingebrochen wurde. Und Barneys Frau alleine zu Hause war. Und dann hatten die beiden sich auch erstmal eine Auszeit gegönnt, sind in den Urlaub gefahren. Und das war ja auch einer der Gründe für seinen Rücktritt, dass er gesagt hat, er will eben mehr Zeit haben, dass es eben auch Silvia eben nicht so gut geht mit der Angst, die sie eben auch hat nach diesem Vorfall. Und so weiter. Und dann ist natürlich jetzt schon traurig, dass die beiden es praktisch nicht geschafft haben, zusammen zu bleiben oder auch ihre Ehe irgendwie zu retten, bevor vielleicht Barney oder bis Barney eben vielleicht wieder mehr Zeit auch hat für die Familie und so weiter. Aber auch da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen, denn es ist ja noch viel mehr passiert. Ich wollte sagen, warum ich irgendwie die ganze Geschichte doch gravierend finde. Denn ich finde, dass Raymond von Barneveld immer auch ein bisschen ein Gegenspieler von Phil Taylor gewesen ist. Phil Taylor in gewisser Weise vielleicht so ein bisschen ein Bad Boy. Frauengeschichten, eine On-Off-Beziehung mit seiner Ehefrau irgendwie. Also mal waren sie dann getrennt, dann wieder zusammen. Jetzt natürlich schlussendlich scheinbar schon getrennt. Aber Barney war immer mehr so der Good Guy, hatte ich das Gefühl. Der bodenständigere. Siehst du es anders, oder?
Nee, wie gesagt, das war aus Privat, habe ich gar nicht so geschaut in den letzten Jahren. Also,
ja, okay.
Also, vielleicht sagst du da ein bisschen mehr dazu, ja.
Kann sein, ja, ich bin da mehr so der Gossip-Typ irgendwie. Nein, ich hatte das Gefühl, dass eben die Sympathie, die Leute für ihn haben, eben auch darauf begründet, also sich darauf irgendwie auch begründet, dass er eben dieser Gegenspieler ist, dass er so mehr der gute Kerl ist. Und solche privaten Probleme, sage ich mal, die ja auch total menschlich sind und die auch nicht schlimm sind, wofür er vielleicht auch gar nicht viel kann, aber irgendwie machen die, finde ich, sein oder schaden die seinem Ruf schon so ein klein bisschen. Was seinem Ruf aber natürlich viel mehr schadet, weil die ganze Sache, die sich dann nach dem Doppelspieltag in Rotterdam ereignet hat, und es hat vielleicht auch alles miteinander zu tun. Also bitte, jeder, der mir jetzt zuhört, bitte auf keinen Fall falsch verstehen. Ich kritisiere Barney gar nicht für sein Eheaus oder sonst irgendwas, weil das kann natürlich passieren. Und wir wissen alle nicht, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und eigentlich verbietet es sich auch, darüber zu spekulieren. Ich wollte eben nur ausführen, weswegen... Ich finde, dass es bei Barney trotzdem irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack hat, weil er eben dieser Gegenspieler... zu Phil Taylor irgendwie immer war. Und irgendwie man immer das Gefühl hat, der hat alles im Griff. So war zumindest mein Empfinden irgendwie.
Vor allem in den so 2010 bis 2014 war es gerade so, dass er so extrem, in extremen Formen war, aber danach gab es schon öfter mal einen Ausfall von Bahn. Der hat auch Fans beleidigt, öffentlich, auf Facebook. Und seitdem irgendwie seitdem er nichts mehr gewonnen hat, ist er irgendwie ein neuer Mensch geworden.
Ja, das ist jetzt, also das hast du jetzt eigentlich auf den Punkt gebracht, was ich probierte so zu sagen.
Ach so, tut mir leid.
Nein, nein, war super. Du hast mich gut ergänzt. Ich habe es nicht so richtig geschafft, es auf den Punkt zu bringen. Wobei ich auch wiederum sagen muss, ich glaube, dass für Barney es schwer ist, mit der ganzen Situation umzugehen, dass er sportlich nicht mehr in der Form ist, vielleicht auch körperlich nicht mehr so fit ist, wie er es eben früher war, oder sich nicht mehr so fit fühlt. Aber ich glaube, darauf werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Ich wollte eben nur darauf hinweisen, dass alles, was ich jetzt hier gesagt habe, überhaupt kein Barney-Bashing sein soll. Und wir auch nicht darüber spekulieren wollen, was der Grund ist für seine Trennung und was inwiefern ihn das beeinflusst. Wobei wir werden doch gleich wieder zu sprechen kommen, weil er hat es ja angesprochen in dem Statement oder in dem Interview, was er gegeben hat nach Rotterdam.
Ja.
Er hatte 7-1 verloren gegen gegen Michael van Gerwen. Ist das richtig?
Ja, zum zweiten Mal in Folge gegen also erst im ersten Mittwoch gegen Daryl Gurney verloren, 7-1, und dann am letzten Spieltag und Donnerstag gegen van Gerwen 7-1.
Ja. Ja, und dann wurde er nach dem Spiel, also er ist sehr schnell von der Bühne gegangen, und nach dem Spiel hat er sich dann zu Wort gemeldet, beziehungsweise hat noch ein Interview gegeben. Und ja, ich muss jetzt ganz kurz...
Der kam ja nochmal nach dem Spiel auf die Bühne. Erst wurde MVG interviewt und dann kam nochmal Barney auf die Bühne, wurde interviewt, wo er schon sehr, sehr deprimiert aussah, sehr traurig war. Aber er hat sich nochmal verabschiedet auf Holländisch von seinen Fans. Und dann kam eben das Interview im Keller.
Okay. Da hat er auf jeden Fall gesagt, ich muss kurz mal eine Stelle suchen, wo ich sehe, was er genau gesagt hat.
Ja,
Sie hat gesagt, er hat eine Entscheidung gefällt, er sei fertig, er wolle den Schmerz nicht mehr. Es ist schön zu sehen, dass ihn jeder liebt. Das hat man auch gemerkt, finde ich, in Rotterdam. Übrigens auch in Berlin. Also ganz viele Leute, vielleicht waren es auch Holländer, die irgendwie zu uns gekommen sind. Aber es haben wirklich viele auch Barney Army gesungen und so weiter.
Ja, Barney bekommt überall auf der Welt eigentlich eine gute, gute Rückmeldung von den Fans.
Ja, Resonanz.
Genau, Resonanz, ja.
Also es sei schön zu sehen, dass ihn irgendwie jeder liebe, aber die Leute hätten keine Ahnung, was er durchmache. Und er habe jede Woche Schmerzen seit 3 oder 4 Jahren. Er hat auch darauf hingewiesen, dass er persönliche Probleme eben aktuell hat oder dass es viele Probleme in seinem persönlichen Umfeld gäbe. Ich glaube, wir blenden euch einfach ein kleines Zitat, also als Zitat mal das ein, was er eben gesagt hat gegenüber dem Journalisten.
I'm not good enough. And I can say to myself, you know, okay, well, take some time off. But there is no time, because at the end of the year, we want to go to the World Championship. I can't go back from scratch. I can't go back from playing these Pro Tours and Euro Tours, because I'm suffering every single week. And I don't like these tournaments. So for me, I made a decision, I'm done now.
You're done now?
Mm-hmm.
You won't try to qualify for the World Championship?
No.
That must be a huge decision for you, mustn't it, to make it tonight?
I don't want the pain anymore, Pat. I don't want the pain. It's good to see that everyone loves you, but they don't have one single clue what I'm going through. You know, it's pain every single week for the last 3-4 years. There's never ever a feeling apart from winning the World Cup with Michael, a feeling like, hey, wait, come on, we're back. Maybe 2 weeks ago when I got in the final and still got beat by Aiden Lewis.
Yeah.
There's no light. I try, but I'm okay with this decision. I'm relieved.
Well, look, if that is it, on behalf of everyone on Sky, and we've watched you over these years, but we want to thank you for the entertainment you've given us and the thrills you've given us and the World Championship in 2007, all those things.
I'm still a proud man. Yeah. I want to thank Sky, I want to thank the PDC, all the guys who helped me for all these years. But I'm done. Sorry, guys. But, this is it.
Das ganze Interview könnt ihr natürlich euch ansehen, und zwar auf der PDC-Seite oder beziehungsweise auf Twitter bei der PDC. Luca, als du das gehört hast, dass von Barneveld jetzt mit sofortiger Wirkung zurücktreten würde, er wollte ja eigentlich erst nach der WM 2020 zurücktreten, was hast du da gedacht?
Ich habe sofort gedacht, während ich das Interview gesehen habe, er wird nicht zurücktreten. Erstens hat er noch Verpflichtungen, fährt Verträge, und zweitens war es nicht das erste Mal, dass er zurückgetreten ist und dann wieder kam. Also es war schon, er hat schon sehr entschlossen gewirkt, aber irgendwie hat man gewusst, das war es noch nicht.
Ja, also er hat 2017 auch schon mal über seine Social Media Kanäle eben verkündet, dass das Zeit sei, jetzt das Leben zu genießen und da sein zu lassen.
Genau.
Ja. Klang nach Rücktritt, war kein Rücktritt am Ende.
Ja.
Ja, es ist so ein bisschen, also erstmal hast du natürlich völlig recht, er hat ja noch Verpflichtungen, er hat Sponsoren und so weiter, sein Manager ist ja auch relativ schnell eingeschritten und hat gesagt, ja, lass ihn erstmal eine Nacht drüber schlafen. Phil Taylor hat ja damals auch erzählt, dass er überlegt hatte, zurückzutreten, nachdem er die Dings gewonnen hat. Wie heißt dein Lieblingsturnier? Das darf eigentlich kein...
Das World Matchplay.
So, ja. Vielen Dank. Das hätte ich eigentlich auch wissen müssen, nachdem er das World Matchplay eben gewonnen hat. Und hatte dann eben auch gesagt, es ist nicht so einfach, weil du hast Sponsorverträge, die lassen dich da auch nicht einfach so raus.
Nee.
Das ist mal die eine Seite. Auf der anderen Seite klang er schon entschlossen. Er hat ja auch wirklich gesagt, nein, hier wirklich endgültig, das war's im Prinzip.
Ja.
Und ich weiß nicht. Also, fandest du es gut, dass er dann gesagt hat, dass er zurückgerudert ist und dass er gesagt hat, nee, er macht doch weiter? Oder hättest du gesagt, jetzt hätte er auch Schluss machen müssen?
Nee, er hätte jetzt eigentlich auch aufhören können. Aber der Zeitpunkt, den hat er sowieso schon verpasst. Also, der Zeitpunkt war eigentlich schon vor 1-2 Jahren, wo er hätte sagen können, okay, es reicht, ich spiele nicht mehr auf meinem Niveau. Hat er auch selbst gesagt, seit 3-4 Jahren macht es ihm nicht mehr so viel Spaß wie früher immer. Und dann zu sagen, ich drehe zurück und dann doch wieder nicht, obwohl er vorher gesagt hat, er hat überhaupt keine Lust mehr auf die Turniere zu fahren, zur Pro Tour und zur European Tour. Es macht einfach keinen Sinn mehr, jetzt sich da rot durchzuquälen und sich vielleicht gerade so für die WM zu qualifizieren und dann in der ersten Runde rauszufliegen. Also ich weiß nicht, ob das dann so ein Ende ist, wie er sich gewünscht hat.
Und das ist auch das, vielleicht warum ich ihn auch in vielerlei Hinsicht jetzt eben mit Phil Taylor vergleiche. Er ist eine Legende, und zwar eine absolute. Was er für den Dartsport in Gesamteuropa getan hat, ist, glaube ich, gar nicht hoch genug einzuschätzen, denn man muss sich überlegen, er hat Darts in den Niederlanden populär gemacht. Ich weiß nicht, ob Darts heute in Deutschland so populär wäre, ohne Raymond von Barneveld.
Ja.
Ich bezweifle es sehr. Ich glaube, dass er da echt ein Riesen, also dass ihm da ein Riesen Dank gebührt. Aber absolut, trotzdem vergleicht man ihn natürlich mit, also dadurch, dass er eine Legende ist, vergleicht man ihn eben auch mit solchen Größen wie eben Phil Taylor. Und Phil Taylor hat das halt alles geschafft. Er hat den perfekten Absprung hinbekommen. Er war immer noch ein Top-Spieler. Hat eben das World Matchplay gewinnen können in seinem letzten Jahr, stand im WM-Finale und hat, wie zuvor angekündigt, danach eben Schluss gemacht.
Und genau, ja. Aber es war auch für Phil Taylor auch einfacher aufzuhören, weil er war immer noch in die Sechs der Welt und er war für jedes Turnier qualifiziert, Grand Prix, Matchplay und WM und
ja, alles. Aber vielleicht wäre Phil Taylor in 10 Jahren nicht mehr in den Top 6 der Welt und vielleicht auch nicht mehr in den Top 32. Und wenn er dann gesagt hätte, ja, er hört dann auf, dann ist ja klar, dass es schwerer ist. Also im Prinzip hätte halt Barney schon vor ein paar Jahren vielleicht oder zumindest als seine Motivation ihm abhanden gekommen ist, sagen müssen, jetzt werde ich bald zurücktreten.
Ja.
Also es ist ja irgendwo schon auch sein Fehler, sage ich jetzt mal, dass er erst, also dass das für ihn nicht so einfach ist, wie es für Phil Taylor war damals.
Ja, das stimmt, ja.
Wie auch immer, Barney hat auf jeden Fall dann eben am Folgetag erklärt, dass es den Emotionen geschuldet war, dass er zurückgetreten ist, dass er total am Boden war, aufgrund seiner schlechten Leistung auch. Wobei man auch gegen Van Barneveld auch gegen Van Gerven auch verlieren kann. Eben auch mal 7-1.
Ja. Ja, absolut. Aber die Art und Weise, wie er verloren hat, das war ja ein, ich glaube, 80er Average gerade so und das ist natürlich nicht
Premier League reif. Er hat sich, glaube ich, auch von seinen Fans in Rotterdam auch einfach geschämt, glaube ich.
Hat er auch gesagt, er hat sich vor seiner Familie geschämt, vor den Fans geschämt. Ja.
Und da muss ich jetzt auch mal sagen, das muss er natürlich nicht. Er hat uns ganz viel Spaß bereitet die letzten Jahre. Ich erinnere mich an brillante Partien bei der WM, wo er Van Gerven rausgehauen hat.
Ja.
Also das muss natürlich nicht sein. Dass er nicht mehr so toll, also, dass er nicht mehr so gut spielt wie früher, ist ja auch klar. Das ist nicht das Problem. Oder.
Ja, aber man muss auch sagen, dass Phil Taylor immer noch so gut gespielt hat wie vor 10 Jahren. Also, ich will Barney gar keinen Vorwurf machen oder so, aber einfach der Zeitpunkt auszusteigen, der ist schon etwas länger her.
Ja, das stimmt.
Der richtige Zeitpunkt.
Das stimmt. Trotz alledem, jetzt haben wir viel gesagt, also viel gelästert in Anführungszeichen. Also, wir haben ja nicht gelästert über Van Barneveld. Aber jetzt haben wir viel Kritik geäußert und auch, dass das Ganze irgendwie ein bisschen unschön war mit seinem Rücktritt und dann dem Rücktritt vom Rücktritt. Übrigens genial an der Stelle, muss ich nochmal sagen, euer April-Scherz, dass Barney doch zurücktritt. Ist ja anscheinend nicht auf, also nicht nur auf gute Resonanz gestoßen, weil es wohl viele zu ernst genommen haben.
Ja, kaum, aber das war uns auch vorher schon bewusst, dass da wieder welche gibt, die das nicht, die das ernst nehmen und dann einfach mal keinen Spaß verstehen.
Aber, das,
aber so ist
das
es ist eben gerade auf Social Media.
Ja, und so soll ja auch ein April-Scherz eigentlich laufen. Ich fand ihn auf jeden Fall höchst amüsant, muss ich sagen. Also Barney macht weiter. Irgendwie schadet diese ganze Aktion, dieses ganze Hin und Her, schadet halt irgendwie einfach seiner Legacy, also irgendwie dem Legendenstatus, den er aufgebaut hat, diesen nahezu perfekten Ruf, den er eben noch vor einigen Jahren genossen hat irgendwie.
Der schwindet gerade ein bisschen.
Genau. Und das ist auch irgendwie wieder traurig, denn das hat eben so ein Spieler eigentlich nicht verdient, weil er eben ganz viel für den
Aber es ist ja seine Schuld im Grunde, also...
Ja, natürlich.
Ja.
Trotzdem, was man auch immer noch sagen muss, ist, er ist natürlich ein Mensch, der vielleicht auch sehr von seinen Emotionen eben geleitet wird.
Ja, schon immer, ja.
Genau. Der prinzipiell als sympathisch bekannt ist und der wahrscheinlich wirklich auch gerade einiges um die Ohren hat. Ich finde nämlich auch, dass man gemerkt hat, dass er in seinem Statement, in dem er seinen Rücktritt verkündet, interessant über seine Familie redet, also dass es da Probleme gibt und so weiter. Er hat nicht gesagt, dass es um die Scheidung geht, oder dass er Probleme hat, sondern insgesamt hat er gesagt, dass es eben gerade einfach stressig ist im Prinzip und dass es da einiges zu klären gibt. Deswegen glaube ich, dass ihn das schon auch bewegt und dass das vielleicht auch was war, was ihn zu dieser Handlung
gebracht hat.
Deswegen muss man sagen, es ist ein Mensch und ein Mensch macht auch Fehler und im Endeffekt war es eben einfach ein kleiner Aussetzer, den man ihm hoffentlich verzeihen kann. Und wer weiß, was wir noch von Barney sehen werden. Vielleicht
kriegt er es
ja doch nochmal hin, uns eine Sternstunde Darts zu schenken. Es sieht aktuell irgendwie nicht danach aus, aber.
Aber er hatte ja schon eine Sternstunde, wie schon gesagt. Also er hatte ja ein Turnier, wo er im Finale war. Und wenn er so spielen kann, wie er da gespielt hat, dann können wir noch viel erwarten eigentlich.
Wir hoffen es. Weil ich muss wirklich sagen, je länger wir jetzt hier darüber reden, je mehr komme ich auch einfach zu dem Punkt, um zu sagen, dass Barney wirklich einer der prägendsten Figuren ist, dieses Sports. Und man kann ganz viel Kritik äußern und ich glaube, die Kritik ist komplett angebracht. Und dieses ganze Hin und Her hat einen faden Beigeschmack. Trotz alledem. Glaube ich, gibt es einfach auch viele Gründe dafür, dass er so gehandelt hat. Und hoffentlich findet er eben wieder zu Motivation und kann wieder zu seiner Stärke finden. Die, also wie du eben gerade gesagt hast, wie bei dem Turnier, wo er es ins Finale geschafft hat. Ja,
genau.
Und dann wird er
sich. Daran muss er immer denken, wenn er spielt.
Wie bitte?
Daran muss er immer denken an dieses Turnier, wenn er wieder spielt, dass er noch weiß im Kopf, er kann es noch.
Ja. Und in Momenten merkt man ja auch, welcher Spieler da eigentlich am Oki steht. Und zwar wirklich nach wie vor ein guter Spieler, ist ja klar. Aber halt auch einer, der die aktuell Großen, sag ich mal, ärgern kann. Auf jeden Fall.
Ja.
Gut, was denkst du, wird er sich eigentlich qualifizieren für die WM? Elmar Paul hat jetzt gesagt,
er geht schon davon aus. Ja, er hat ja auch ein 3 Wochen wieder ein European Tour Event. da ist er ein bisschen frischer in Saarbrücken, hat da keine Premier League vorher. Und wenn er da schon mal einen guten Run hinlegt, reicht es eigentlich schon fast, weil er hat ja im Finale gewesen, es waren auch 6.000 Pfund und der muss ja nur in Anführungszeichen in der Pro-Tour bei den Top 32 dabei sein. Das schafft er auf jeden Fall.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Barney ist auch wieder unter den Top 32 in der normalen Weltrangliste, also in der Order of Merit. Ja, nämlich an Stelle 31.
Genau, ja.
Genau.
Oder 30 sogar, oder?
Aktuell wieder 31. Also ich habe sie auch jetzt gerade mal vor mir geöffnet.
Ah, okay.
Ich meine aber auch, dass ich ihn letztens schon an Stelle 30 gesehen hatte.
Ja.
Scheint wieder nach hinten gefallen zu sein. Allerdings sind zwischen ihm und Jelle Klaassen, der auf Platz 30 ist, auch nur knapp 1.000 Pfund. Also ja. Da ist alles sehr, sehr dicht beieinander.
Ja, ja.
Du, darf ich dich an der Stelle nochmal ganz kurz fragen? Der World Cup findet ja auch statt dieses Jahr logischerweise wieder. Und Barney wird Stand jetzt eben nicht der Partner sein von Michael van Gerwen, da er eben nicht der zweitbeste Niederländer der Weltrangliste ist. Das ist nämlich Germain Wattemena, aktuell auf Platz 24. Ja. Findest du es gut, dass nach der Order of Merit da entschieden wird?
Ja, also jetzt in dem Fall vielleicht nicht so, aber im Grunde genommen schon. Die besten beiden Spieler des Landes sollen ihr Land auch vertreten dürfen, aber ich muss schon sagen, dass viele oder vor allem Wattemena sagen wird, okay, ein Jahr noch nichts, da bin ich dabei, aber dieses Jahr darf Van Barneveld nochmal mit Van Gerwen spielen, den Titel verteidigen.
Meinst du echt?
Und deswegen glaube ich, ich glaube, dass er es machen wird, ja.
Weil ich muss ehrlich sagen, ich persönlich halte, also ich weiß halt nicht, ob Wattemena nicht einer ist, der auch wieder ordentlich abrutschen könnte und eventuell dann eben diesen zweiten Platz auch wieder verliert. Also ich weiß nicht, ob er es sich leisten kann zu sagen, er verzichtet mehr. Weil Jeff Vlaanderen kommt halt.
Das stimmt, aber man muss auch sagen, dass der World Cup jetzt kein Ranking-Turnier ist. Das heißt, die PDC hat die Macht zu sagen, wir geben nur Wildcards und geben eben Van Barneveld die Wildcard und nicht Wattemena.
Also
es ist kein Gesetz, also dass die beiden Besten spielen müssen, genau.
Ah, okay, verstehe.
Ja.
Weil ich wollte an der Stelle sagen, mir ist es, ich habe letztens im Zuge einer Doku mitbekommen, also Skaten ist ja jetzt olympisch und aus dem Grund gibt es natürlich auch einen Skateverband, einen deutschen und einen Bundestrainer und es wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, ob Darts vielleicht olympisch werden sollte, da werden wir aber an anderer Stelle drüber diskutieren. Jedenfalls habe ich mir in dem Zuge des World Cups dann gedacht oder mich gefragt, ob es vielleicht auch einen Nationaltrainer gibt oder geben sollte im Bereich Darts, der dann eben entscheidet, okay, welche Paarungen ergibt da am meisten Sinn, wem gebe ich die Chance hier mitzuspielen, weil ich dann eben gedacht habe, jetzt in diesem konkreten Fall der Niederlander, also Michael van Gerwen und irgendeinem Partner, dass natürlich aktuell gerade von der Leistung an Jeffrey de Swaan gar nichts vorbeigeht eigentlich.
Das stimmt, ja. Aber die Regel ist nun mal so, dass die beiden Besten spielen und zum Nationaltrainer, ich glaube nicht, dass irgendjemand auf der Welt sich rausnehmen kann, MVG zu trainieren, oder?
Nein, das ist das Problem. Das wäre, glaube ich, auch weniger ein Trainer wahrscheinlich als ein Funktionär eben, der dann sowas entscheidet. Ja. Weil du hast völlig recht. Also die haben mit Sicherheit auch Leute, die mit ihnen trainieren und bestimmt auch Leute, die in gewisser Weise eine Trainerrolle übernehmen. Aber ich glaube nicht, dass Darts ein Sport ist, wo du direkt einen Trainer brauchst.
Nee, ich glaube auch nicht.
Da weiß also jeder selbst,
Mentaltrainer vielleicht, ja.
Klar.
Genau, Mentaltrainer gibt es ja, aber nicht einen Trainer, der direkt sich coacht während dem Training oder während dem Spiel.
Ja. Okay, ja. Gut. Also Nationaltrainer, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja.
Trotzdem bin ich echt gespannt, wer dann beim World Cup eben auf der Seite der Niederländer antreten wird. Ja. Luca, wir sind am Ende. Es hat mir großen Spaß
gemacht.
Wir haben uns auf jeden Fall ab und an mal verquatscht. Aber das darf passieren.
Macht ja nichts.
Dafür haben wir ja den Podcast.
Ja. Genau.
Liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der zweiten Folge. Ich weiß, es ist hart für euch, dass Max nicht dabei gewesen ist. Liebe Lob, Besserung beim nächsten Mal. Ist Max hoffentlich wieder fit?
Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Luca, mach's gut.
Ciao.
Ciao, liebe Zuhörer. Bis dann.
Jo.